bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Hasta la vista, baby.
Brutale Killerroboter, die ihren eigenen Willen entwickeln und die Menschheit auslöschen. Davor warnen Science-Fiction-Filme wie Terminator schon lange. Aber rund 40 Jahre nach Arnold Schwarzeneggers Kultrolle wird die Gefahr zunehmend realer. Denn immer mehr Rüstungskonzerne arbeiten auch im echten Leben an autonomen Waffensystemen. Manchmal sehen sie aus wie ein Roboterhund, mal so ähnlich wie ein Mensch, der sich in alle erdenklichen Richtungen drehen kann. Aber eins haben sie alle gemein: Sie verfolgen ihr Ziel erstaunlich effektiv. Und dann gibt es da auch noch die künstliche Intelligenz. Wie gefährlich diese Entwicklung ist, darüber wird gerade hier in Wien diskutiert. Österreich setzt sich für eine Regulierung von sogenannten Killerrobotern ein. Aber ist es dafür nicht schon viel zu spät?
Zur Außenminister Alexander Schallenberg hat heute immer davon gesprochen, dass wir an diesem Oppenheimer-Moment sind. Neue Atomwaffe, sollen wir diese machen? Sind wir bereit, diese zu regulieren? Bei den autonomen Waffensystemen sind wir etwas früher dran. Vielleicht könnte man sagen, die große autonome Waffe, die uns alle bedroht, ist noch nicht da.
Aber wann es soweit ist und ob wir noch etwas dagegen tun können, darüber sprechen wir heute. Fabian Sommerwiller, für unsere HörerInnen, die dich vermisst haben in den letzten Monaten, du bist zurück aus der Bildungskarenz und hast für die Standard-Außenpolitik gleich wieder ein bedrohliches Thema recherchiert, nämlich eine Konferenz zu sogenannten Killerrobotern, die ab heute in Wien stattfindet. Was ist denn eigentlich ein Killerroboter?
Ja, ein Killerroboter ist sozusagen die catchy Phrase, mit der NGOs etc. versuchen aufmerksam auf das Thema autonome Waffensysteme zu lenken. Sage ich mal, lass dich besser verkaufen für Medien und generell auch bei der Bevölkerung etwas, sage ich mal, Eindruck zu machen, worum geht es. Es geht um diese Killerroboter. Es geht um Waffensysteme, die autonom handeln, also von sich aus ohne menschliches Zutun. Da gibt es die Unterscheidung, was ist vollautonom, was ist halbautonom. Es geht um die Frage, inwieweit sollte ein Mensch noch in dieser Schleife sein? Das ist der sogenannte Human in the Loop. Die große Angst, die umgeht, sage ich mal, ist, dass der Mensch irgendwann herausfällt, dass der Mensch beim aktiven Töten keinen Einfluss mehr hat, sondern dass die Maschine auch diese Aufgabe übernimmt, dass vollautonom gehandelt wird, dass ein Ziel automatisch erfasst wird, dass die Entscheidung vom System getroffen wird, okay, das ist eine feindliche Person, ich will diese Person töten, und dass die auch dann bildlich gesprochen den Trigger zieht und die Person dann auch tötet.
Also wir reden über Kriege, in denen Waffensysteme ganz ohne menschliches Zutun entscheiden, ob sie jemanden töten oder nicht. Und gibt es dafür schon konkrete Beispiele? Ich habe öfters so Videos gesehen von so kleinen Roboterhunden, aber auch so humanoiden Robotern, die da anscheinend schon sehr viel machen können heutzutage.
Absolut, es geht total rapide. Ich glaube, wir haben vor 4-5 Jahren mal in einem Podcast darüber gesprochen, und was sich seither getan hat, ist unglaublich eigentlich. Es gibt diese Roboter, wie du sagst, so als Dienstleister, wie wir sie alle kennen, aber natürlich färbt es nicht nur auf die Militärindustrie ab, sondern vieles kommt aus der Militärindustrie und färbt dann in den zivilen Bereich über. Das ist eigentlich der normale Weg, wie solche Dinge entstehen. Es ist schon so, dass auch jetzt bei den Militärs direkt immer mehr autonomisiert wird. Ich habe heute auch mit einem Militärexperten bei dieser Konferenz darüber gesprochen. Es geht vor allem in den Bereichen der Logistik. Es geht aber auch darum, alles effizienter zu machen und sozusagen den Mensch und die Datenlagen besser zu verschränken. Wie arbeiten verschiedene Systeme zusammen? Da wird schon ganz viel eingesetzt, aber es gibt auch konkrete Anwendungsbeispiele. Ich sage mal, die meisten Schauer-Stories, die man hört von Killerrobotern oder Killerpanzern, kommen meistens aus Russland. Die stellen sich dann meistens als nicht ganz so gefährlich und effektiv heraus, wie es Russland gerne hätte. Das ist Teil der russischen Propaganda. Aber es gibt auch wirklich kleine Panzer, die schon autonom arbeiten. Zum Beispiel einen estnischen kleinen Panzer. Das ist so ein kleines Geländefahrzeug, das für sich selbst zum Beispiel eine Route planen kann, Ausweichrouten für sich definieren kann, da dann hinfahren. Also man gibt da quasi noch ein Ziel mit und sagt, späh für uns dort irgendwas aus, und der Roboter entscheidet dann für sich allein, okay, wie komme ich da am besten hin, wie komme ich zurück, wo baue ich meine Radiosender auf, wo setze ich die Kameras am besten ein, diese Systeme in Zukunft oder auch jetzt schon mit Waffen zu bestücken, ist alles nur meine Frage der Zeit. Die USA sind zum Beispiel federführend, was so schwarmintelligente Drohnen anbelangt. Und was wir auch natürlich sehen, wo die Autonomie schon sehr weit fortgeschritten ist, ist in der Defensive, also bei der automatischen Abwehr von Geschossen, von Drohnen. Genauer gesagt geht es immer darum, wo man Zeit gewinnen möchte, weil da sind uns die autonomen Systeme, die KI sozusagen, mit Abstand am meisten überlegen, wenn es darum geht, etwa zu berechnen, in welchem Winkel jetzt die Abwehrrakete losgestartet werden muss, um eine eingehende Rakete abzufangen.
Und du sagst schon KI, gibt es auch schon eine KI, die entscheidet, wer quasi abgeschossen wird, auch offensiv?
Es gibt da Recherchen diesbezüglich, es gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber israelisch-palästinensische Medien berichten, dass sie zum Beispiel im aktuellen Konflikt Israels im Gazastreifen zur Anwendung kommt. Es gibt da zwei Systeme, die immer wieder aufpoppen, die eine heißt Gospel, die eine heißt Lavender. Die Israelis sagen, okay, das ist nur eine Datenverarbeitungsmaschine, es ist keine KI, wir versuchen nur quasi unsere Vielzahl an Daten, die wir an Geheimdienstinformationen, nachrichtendienstlichen Informationen haben, besser zu filtern und dadurch bessere Entscheidungen zu treffen. Und es heißt so von diesen Personen aus dem israelischen Militär, die unter der Wahrung der Anonymität über das gesprochen haben, die aber schon so klingen, als würden sich die wirklich auskennen, es sind mehrere Personen und es ist auch vom Guardian so gut es geht gerecheckt worden. Und dabei geht es darum, dass eben klassisch feindliche Kämpfer auserkoren werden sollen. Da werden dann etliche Daten eingespeist.
Satellitenbilder oder?
Satellitenbilder, aber auch Aktivität in sozialen Medien. Es wird quasi ein Profil erstellt und dann basierend darauf wird entschieden, bist du wahrscheinlich ein Terrorist oder bist du ein Zivilist. Dass das natürlich äußerst problematisch sein kann, ist quasi selbstredend. Vor allem, wenn es dann auch noch heißt, dass es rund eine 10%ige Fehlerquote gegeben haben soll, die akzeptiert wurde, wo man sagt, okay, das ist kein schlechter Schnitt. Wenn 20 töten und davon sind nur 2 Zivilisten gewesen, dann können wir damit leben. Ist jetzt, wie gesagt, alles nicht bestätigt. Das israelische Heer streitet natürlich ab, dass es das gibt. Aber das ist so ungefähr die Entwicklung, in die es gehen könnte. Natürlich ist dann immer noch der Mensch eingeschalten jetzt aktuell, der dann quasi den Trigger zieht, oder eine Entscheidung trifft, etwas zu bombardieren. Aber, und da verwarnen alle so, dass diese Zeitspanne, in der der Mensch diese Entscheidung trifft, die wird immer kürzer. Und wenn du quasi schon da stehst und alle Informationen aufbereitet bekommst und dann nur mal sagen musst, ja, nein, und das ist dein einziger Job als Soldat, dann haben sie Angst, dass man immer mehr verroht, dass es zusehends wirkt wie ein Computerspiel. Und dass deshalb dann eventuell mehr schlechte Entscheidungen getroffen werden über Kombattant oder nicht, Kombattant oder Zivilist. Das sind ohnehin schon ethisch unglaublich schwierige Fragen, die durch die Technik einfach noch schwieriger werden.
Also diese israelische KI, nur dass ich es richtig verstehe, dieses System analysiert ganz viele Daten und sagt dann auf Basis dessen, diese Person ist ein Terrorist oder nicht und schlagt dann einem Soldaten vor, willst du dieses Haus, wo der wohnt, bombardieren und der drückt dann auf Ja und...
Genau.
Wir sind gleich zurück.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Alicia Prager. Und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Fabian, jetzt hast du schon gesagt, seit heute findet eine Konferenz in Wien statt, die sich eben mit der Regulierung von diesen Killerrobotern beschäftigt. Du warst auch dort, hast mit vielen Menschen dort gesprochen. Was wird denn da jetzt konkret gefordert, dass sich ändern soll?
Mehr Regulierung. Sie sagen, es muss Regeln geben. Das ist mal die große Forderung. Wie diese Regeln dann konkret ausschauen? Es werden nur sehr zähe Verhandlungen und man weiß überhaupt nicht, ob die irgendwann erfolgreich abgeschlossen werden könnten. Aber im Endeffekt fordert man, dass der Mensch möglichst in der Schleife drin bleibt. in dieser sogenannten Tötungsschleife. Sie wollen nicht, dass eine KI, dass ein System, dass ein Algorithmus darüber entscheidet, wer darf leben und wer nicht. Also wenn man mit einigen Personen, die sich da sehr gut auskennen, spricht, dann würden die teilweise vermutlich sogar zugeben, dass eine KI auf Dauer bessere Entscheidungen trifft, um das jetzt mal unter Anführungszeichen das Wort besser zu verwenden. Aber was ist besser? Eine KI ist auch fehleranfällig. Wir sehen da ganz ähnliche Diskussionen, wie es zum Beispiel beim autonomen Fahren gibt. Beim autonomen Fahren sagt zum Beispiel die Forschungslage, die Datenlage, okay, es wäre bestimmt besser, wenn wir das Fahren nicht mehr dem Menschen überlassen, sondern einer Maschine, weil die macht langfristig viel weniger Fehler, ist nicht betrunken, schläft nicht ein. Jetzt könnte man argumentieren, ist es bei Waffensystemen gleich so? Es gibt ja natürlich auch im Krieg Soldaten, die, weiß nicht, auf Drogen sind, auf Alkohol sind, um den Krieg auszuhalten. Würden die vielleicht nicht humanere Entscheidungen treffen? Kann eine Maschine humaner sein, als ein Mensch es selber ist? Das sind so die ganzen schwierigen Diskussionen, die da aufgeworfen werden. Gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel Forschungen, dass der Mensch ja im Grunde nicht töten will. Es ist schwierig, wenn man sich das jetzt vorstellt in der aktuellen Weltlage, wo so viel Grausames passiert. Aber es gibt dann auch wieder Untersuchungen, dass im Krieg Menschen oft bewusst vorbeischießen. Man will das Gegenüber nicht töten. Natürlich gibt es da tausende Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Aber man will sozusagen diesen Schritt des Tötens nicht enthumanisieren. Es muss nur jemand nicht nur ein schlechtes Gewissen haben, einen Menschen umzubringen. Es geht vor allem auch um die Verantwortlichkeit, weil da stellen sich so Fragen wie, du wurdest von einem autonomen Waffensystem getötet, das war ein Fehler als Zivilist. Haben deine Verwandten jetzt irgendwelche Rechtsansprüche? Wer ist verantwortlich, dass du getötet worden bist? Im humanitären Völkerrecht ist es immer noch so, dass es Letztverantwortliche gibt. Und dann muss man sich teilweise in schwierigen völkerrechtlichen Prozessen die Befehlskette hinaufarbeiten und schauen, okay, wer hat denn nun den Befehl gegeben? Aber dafür haben wir Kriegsverbrechertribunale, dafür haben wir den Internationalen Strafgerichtshof, um solche Sachen zu untersuchen. Und eben diese Angst ist dann bei den autonomen Waffensystemen, dass man irgendwann nicht mehr weiß, zu wem man jetzt hingehen soll. Derjenige, der den Algorithmus geschrieben hat, derjenige der Kommandant, der das System eingekauft hat oder der Verteidigungsminister, der irgendwann das Okay gegeben hat, diese Operation zu führen. Das sind viele dieser schwierigen Fragen, die da einfach auftaucht und viele der Argumente der Menschen, die sagen, okay, wir brauchen einfach mehr Regeln. Wir können das nicht unreguliert lassen.
Aber ist das realistisch, dass ein kleines Land wie Österreich sich da mit seiner vorsichtigen Haltung durchsetzt und auf der anderen Seite Länder wie die USA, Russland, Israel stehen, die wohl auch ein Interesse haben, dass diese Systeme fortgeschritten werden, um effektiver zu werden aus ihrer Sicht?
Das ist die entscheidende Frage. Es ist im Grunde so, es gibt jetzt einen Atomwaffenverbotsvertrag zum Beispiel. Keiner der Atomwaffenstaaten ist diesem Vertrag beigetreten, der es ihnen verbieten würde, solche Atomwaffen zu haben. Aber man versucht eben so ein Momentum aufzubauen, eine Ächtung einer Waffe zu erreichen. Österreich hat in Abrüstungsfragen eine recht, sage ich mal, eine starke Performance abgeliefert in den letzten Jahrzehnten. Wir kämpfen da weit über unserer politischen oder diplomatischen Gewichtsklasse. Wir sind da deutlich stärker gemeinsam mit anderen Staaten. Das sind zum Beispiel Mexiko oder da ist zum Beispiel Norwegen. Es gibt einige größere Staaten, bevölkerungsmäßig, flächenmäßig größere Staaten. Wir sind da nicht alleine, aber es sind dann schon meistens nicht die ganz großen Player, die man jetzt klassisch auf dem Schirm hat, wo auch die großen Rüstungsindustrien sitzen. Also ja, man könnte vielleicht sagen, die Nervosität der großen Staaten, die man durchaus verspürt, wenn so eine Konferenz wieder mal stattfindet, die spricht wahrscheinlich dafür, dass es schon was erreichen kann. Ob es dann so ist, wie stark etwas ist, was aus diesem Ganzen entstehen sollte. Also diese Konferenz darf man jetzt nicht vergessen, da wird jetzt nichts beschlossen, da wird kein Völkerrecht rauskommen die nächsten Tage, die ist am Dienstag schon wieder vorbei. Es geht nur darum, ein Momentum zu schaffen, vielleicht mit einem neuen Dokument, wo steht, 142 Staaten waren da und davon sind 120 dafür, dass wir endlich mal jetzt über Regeln verhandeln. Lasst uns damit zum UNO-Generalsekretär gehen, lasst uns schauen, was wir damit erreichen könnten. Darum geht's. Also wir sind da wirklich, bis zum fertigen Völkerrecht sind wir noch am ersten Drittel des Weges, würde ich sagen.
Was ist denn das Worst-Case-Szenario, wenn es zu solchen Regulierungen nicht kommt? Also müssen wir dann mit so Killerrobotern rechnen, wie wir aus Terminator kennen, die quasi die ganze Menschheit versuchen auszulöschen? Also wie gefährlich kann das alles noch werden?
Ja, keine Ahnung. Also wenn man sieht, wie schnell es in den letzten paar Jahren gegangen ist, habe ich absolut keine Ahnung, wo wir in 10 Jahren stehen, was autonome Waffensysteme betrifft. Ich bin da technisch zu wenig versiert und ich glaube, auch von den 900 Personen, die da heute im Raum gesessen sind, kann niemand sagen, was für Waffen wir in 10 Jahren haben werden. Das ist diese Komplexität, aber das ist auch diese Gefahr hin, wo man sagt, okay, man will Regeln schaffen, jetzt wo es eh schon spät genug ist. Zu Außenminister Alexander Schallenberg hat heute immer davon gesprochen, dass wir an diesem Oppenheimer-Moment sind, wo damals Oppenheimer war, neue Atomwaffe, sollen wir diese machen? Sind wir bereit, diese zu regulieren? Sind wir bereit, neues Regelwerk aufzustellen? Bei der Atomwaffe war es ja prinzipiell so, dass zuerst die Waffe da war und man dann mühsam versucht hat, im Nachhinein die Waffe irgendwie zu regulieren. Jetzt bei den autonomen Waffensystemen sind wir etwas früher dran, vielleicht könnte man sagen, die große autonome Waffe, die uns alle bedroht, ist noch nicht da. Aber eventuell wäre es schlau, Regeln aufzustellen, was man von einer solchen Waffe vielleicht erwarten kann. Eben weil die Gefahr auch immer wieder da ist, dass solche Systeme irgendwann in die falschen Hände kommen. Also was sind falsche Hände, was sind richtige Hände? Ist natürlich wieder eine ethische Frage, aber man spricht oft von Terroristen, die natürlich nicht Systeme haben oder besitzen sollten, autonome Ziele finden und auslöschen können. Also man kann da was erreichen. Man wird sich, vermute ich, irgendwann zu gewissen Regeln durchringen. Ob die Staaten sich dann alle dran halten, ist immer die andere Frage. Da gibt es eigentlich den ganz guten Vergleich, den Befürworter eines solchen Regulatoriums immer wieder aufbringen. Naja, Mord ist auch verboten. Zu schnell fahren ist auch verboten. Trotzdem passiert es dauernd. Es wird gemordet, es wird zu schnell gefahren, es werden etliche Gesetze gebrochen. Soll man deswegen keine Gesetze haben? Nein, natürlich macht es trotzdem Sinn, ein Strafgesetzbuch zu haben, wo bestimmte Sachen drinstehen, auch wenn sich nicht alle dran halten. Aber um Leute dann verantwortlich zu machen für ihre Daten, braucht es halt gewisse Regeln und die sollte man möglichst früh aufstellen.
Dass wir so wenig über die Gefahren von autonomen Waffen wissen, ist ja eigentlich schon das Bedrohliche. Schauen wir, ob unter der Federführung von Österreich da was rauskommt. Danke dir für die Analyse, Fabian Sommerwiller.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Unter anderem sprechen wir über die neuesten Forderungen von SPÖ-Chef Andreas Babler. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Thema des Tages mal live erleben möchten, dann gibt es die Möglichkeit dafür am Samstag, den 4. Mai, beim Journalismusfest in Innsbruck. Um 19 Uhr werden wir eine Live-Folge aufzeichnen mit dem Thema »Droht der Dritte Weltkrieg?« Der Eintritt ist frei und alle weiteren Infos findet man auf journalismusfest.org. Wir sind gleich zurück.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am vergangenen Samstag hat SPÖ-Chef Andreas Babler seine Partei mit einer sogenannten Herz- und Hirnrede in den Wahlkampf starten lassen. Passend zum Superwahljahr 2024 hat er dabei 24 Projekte vorgestellt, die die Roten gerne umsetzen würden. Zum Beispiel eine Garantie auf einen Arzttermin innerhalb von 14 Tagen, ein gratis Mittagessen in allen Kindergärten und Schulen oder ein Recht auf analoge Überweisungen ohne Mehrkosten. Alle Förderungen und Entlastungen, die sich die SPÖ so vorstellt, würden zusammengenommen rund 12 Milliarden Euro kosten pro Jahr. Und finanzieren will Babler das vor allem mit einer neuen Vermögenssteuer. Ob er das auch in einer Koalition mit einer anderen Partei wie der ÖVP durchsetzen könnte, ist die andere Frage. Aber wenn Sie noch mehr über Bablers Hintergrund und Chancen auf den Kanzlersessel bei der kommenden Nationalratswahl wissen möchten, dann hören Sie am besten in unseren Schwester-Podcast Inside Austria rein. In der neuesten Folge geht es genau um diese Frage und Sie finden Inside Austria überall, wo es Podcasts gibt. Zweitens, in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist gestern am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahl über die Bühne gegangen. Gewonnen hat Johannes Anzengruber mit seiner Liste Ja, jetzt Innsbruck, der erst vor wenigen Monaten aus der ÖVP ausgeschlossen wurde. Sein Konkurrent und bisheriger Bürgermeister, Georg Willi von den Grünen, ist mit deutlichem Abstand unterlegen. Trotzdem dürften die beiden intensiv zusammenarbeiten in Zukunft, denn in Innsbruck zeichnet sich eine sogenannte Caprese-Koalition ab. Aus Anzengrubers Liste mit weißer Parteifarbe, Georg Willis Grünen und den roten SozialdemokratInnen. Mahlzeit. Und drittens, der spanische Premier Pedro Sanchez wird doch nicht zurücktreten. Vergangene Woche hat er noch angekündigt, er werde sich das bis Montag überlegen. Der Grund sind Korruptionsermittlungen gegen seine Ehefrau. Da soll es um, Zitat, Einflussnahme und Korruption im Geschäftsleben gehen. Sanchez bezeichnet das als eine Schmutzkübelkampagne. Und nachdem am Wochenende zehntausende Menschen für seinen Amtsverbleib demonstriert hatten, hat er sich jetzt entschieden, zu bleiben. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie immer auf der standard.at nachlesen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abonnement. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.